Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Yes! Es ist wieder Podcast-Time und ich habe heute die fabelhafte Julia von Solemacher zu Gast. Und
hallo.
Ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn du wirst die erste Künstlerin, die ich interviewen darf.
Oh, schön.
Und ich finde es so, so schön, deinen Lebensweg einfach zu betrachten und so inspirierend. Deshalb habe ich dich auch ausgewählt, weil nämlich an euch, liebe Zuhörer, Julia hat ganz anders gestartet. Sie hat mir gerade im Vorgespräch erzählt, sie wollte schon immer Künstlerin sein, sie hatte schon immer so diese Passion zu malen. Aber tatsächlich hast du angefangen mit einer Banklehre.
Genau.
Und bist dann weiter über ein Lehramtsstudium gegangen, hast dann erstmal Familie, zwei wundervolle Kinder, die ich auch vorher, denen ich begegnen durfte, in die Welt gesetzt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und auch erzogen, dann hast du weiter als Lehrerin gearbeitet tatsächlich. Und ich hatte aber deinen Wunsch, Künstlerin zu werden und wirklich ja dein Hobby sozusagen zu deiner Professur werden zu lassen, nicht losgelassen. Und dann hat sie kurzerhand einfach nochmal an der Akademie der Bildenden Künste parallel zu ihrem Lehramtsjob, parallel zu den Kindern, angefangen zu studieren. Und da ihr Hobby wahrer in ihr Leben reingelassen. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Und die Geschichte finde ich so geil. Dann hat sie ein Bild beim Studentenkunstmarkt online gestellt an einem Samstagnachmittag. Und am Sonntag war es einfach schon verkauft. Zack,
genau.
Bumm. Was ist ja wirklich, das muss ja ein ganz, wie war das Gefühl damals?
Ich dachte am Anfang, das kann nicht sein, das ist irgendein Fake, weil ich wusste auch nicht wirklich, was der Studentenkunstmarkt ist. Ich habe den im Instagram entdeckt und dachte mir, ich melde mich da jetzt einfach mal an, habe dann eben, wie gesagt, am Samstag mein Bild hochgestellt und am Sonntag war es verkauft. Ich konnte es nicht glauben, ich dachte, das ist nicht wahr, war aber wahr und ich habe mich einfach mega gefreut und so hat eigentlich diese ganze Laufbahn ist einfach so gestartet.
Ja, und vielleicht darf ich einmal noch dazu sagen, dass der Studentenkunstmarkt, der von Erich Reich ins Leben gerufen und auch organisiert wird, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der wirklich, und das finde ich nochmal wichtig zu betonen, dass der nur für Teilnehmer, sage ich jetzt einfach,
Studierende
ist. Und da nicht irgendwie, also ich könnte mich jetzt da nicht melden, weil ich sagen würde, oh, ich finde, ich mache so schöne Bilder und meine Strichmännchen da einsetzen dürfte ich nicht. Schade. aber das finde ich halt richtig cool, dass du da auch dann nach kürzester Zeit von Erich Reich entdeckt wurdest und der gecheckt hat, hey, die Kunst von Julia Solemacher ist besonders.
Ja.
Die sticht irgendwie heraus und er dich dann auch wirklich gefördert hat über die Jahre oder über die Jahre.
Ja, so doch, über zwei Jahre
über
mittlerweile
zwei Jahre.
Schon. Ja. Ja, und das war der absolute Game Changer einfach, also für mich, dass er einfach auch so ein bisschen meine Förderung übernommen hat, dass er das Potenzial erkannt hat und ja, und so hat das Ganze eigentlich gestartet.
Ich finde das so cool. Und dann, tatsächlich gibt es ja von dir auch, da frage ich dich auch nochmal, was man alles von dir kaufen kann am Ende, aber du bist ja sogar bei einem Maler Fashion Label, so heißt das, bist du kaufbar sozusagen als Prints auf T-Shirts, die sehr lässig aussehen, so Fashion-Tipps.
Ja. Und auch noch fair produziert werden und bio sind, also es ist wirklich, man hat eine gute Tat getan.
Ja, und das finde ich halt auch total wichtig, ne? Also da achte ich ja auch sehr drauf, dass je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite, dass es bestimmten Wertekriterien entspricht.
Und dass man dahinter einfach stehen kann. Ja.
Und das finde ich wirklich toll. Und deine Kunst ist demnächst auch in zwei Münchner Hotels zu sehen. Einmal im Marriott und auch im Inside Melier, richtig?
Ja, genau. Ja, richtig toll. Ich freue mich schon.
Und da bist du einfach auf einem sehr, sehr steilen Karriereweg gerade und ich freue mich so, dich für den Podcast gewinnen zu können.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Ja, danke, dass du da bist.
Mein erster Podcast.
Und wer meine Podcast kennt, weiß. Ich starte mit einer random question, die ich jetzt generieren lasse.
Ich bin gespannt, was da kommt.
Das finde ich schön. Wo und wann fühlst du dich am lebendigsten? Wo fühlst du dich am meisten am Leben? Wo pulsierst du
richtig? Oh, das ist ehrlich gesagt eine relativ einfache Frage für mich, und zwar in meinem Atelier. Also da fühle ich mich am lebendigsten, wenn ich kreativ meine Ideen umsetzen kann. Und ja, sobald ich eigentlich die Tür zu meinem Atelier aufmache, der ist neben unserer Küche, ist ein Raum, super lichtdurchflutet. Und wenn ich da reingehe, fühle ich mich einfach, ja gut, das ist wie so mein Safe Space, muss ich sagen. Und da entstehen meine Bilder, meine Ideen und einfach, ja, genau, ich würde sagen da. Also relativ einfache Frage für mich, gleich am Anfang, schön.
Sehr guter Einstieg. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Raum. Also für alle, die Julia auf Instagram folgen oder jetzt anfangen, ihr zu folgen, manchmal hat sie in ihren Stories so einen schönen Hintergrund mit so weißen, ja, Holzpaneelen, nenne ich das genau. Jetzt einfach,
ja.
Wo ich als Zuschauer schon sehe, hey, das ist ein richtig schöner, lichtdurchfluteter, großer Raum. Und das ist ihr Atelier. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wo ist dieser schöne Raum?
Vielleicht muss ich mal so eine Raumtour machen, mal sehen. Vielleicht mache ich
unbedingt.
Das mal.
Ja, Julia, was mich jetzt brennend interessiert, und zwar dein Werdegang von Banklehre hin zu, weil ganz ehrlich, so ich mit meinem Schubladendenken, was ich als Psychologin ja nicht habe, von der Banklehre, was für mich eher sehr strukturiert, sehr in sehr vorausgeplant, sage ich jetzt einfach, was sich anhört, hin zu Künstlerin. Also ich glaube, da hast du eine ganz schöne Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht.
Ja.
Und ich frage mich gerade, was waren so die größten Hindernisse dabei?
Ich glaube, die größten Hindernisse war ich selber, mein Denken, muss ich schon sagen. Ich wollte, wie du vorher gesagt hast, eigentlich schon immer Künstlerin werden, immer frei sein, immer meine Sachen kreativ umsetzen. Und nach dem Abi habe ich auch gesagt, ich studiere jetzt Kunst. Und es wurde mir einfach ausgeredet, brotlose Kunst, damit kann man nicht leben, das kannst du doch als Hobby machen. Und ja, ich habe mich dann von den Eltern beeinflussen lassen und habe dann die Banklehre gestartet, die ja komplett überhaupt nicht kreativ ist, also gar nicht. Und habe dann einfach nach diesen 2 Jahren gemerkt, nee, das ist mir einfach zu strukturiert, ich habe da zu wenig Freiheit, ich mache was anderes. War aber immer noch nicht so weit und nicht so frei in meinem Denken, dass ich sage, ich studiere jetzt Kunst, sondern ich dachte mir, ich studiere Lehramt, da habe ich ein bisschen mehr Freiheit und außerdem kann ich in meinem Lehramtsstudium ja Kunstdidaktik studieren, was ich auch gemacht habe. Schönster Tag immer in der Woche, wenn ich zu Kunstdidaktik gehen konnte. Und ja, habe dann das gemacht und habe da so ein bisschen mehr Freiheit für mich gehabt. Aber ich habe gemerkt, das ist es irgendwie immer noch nicht. Also so will ich jetzt nicht mein komplettes Leben verbringen. War aber trotzdem, glaube ich, mental noch nicht so weit, dass ich jetzt komplett alles hinter mir lasse und alles aufgebe. Und war da auch ehrlich gesagt so ein bisschen verfahren, muss ich sagen. So, ich wusste, ich war jetzt nicht sonderlich glücklich in meinem Job oder irgendwas fehlt mir und trotzdem habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt ändern.
Und woran hast du das gemerkt, dass du, ich wollte jetzt gerade sagen, meine Theorie, aber es ist tatsächlich nicht meine Theorie, sondern meine Daily Praxis.
Ja.
Dieses, ich bin nicht ganz glücklich, aber ich weiß auch nicht, was mir fehlt. Woran hast du das gemerkt in deinem Alltag?
Also ich war super angestrengt. Mir hat das jetzt, ich konnte, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, dachte ich mir, oh Gott, jetzt schon wieder Tag, schon wieder Montag und ich muss das und das machen. Ich war einfach nicht so wirklich glücklich, muss ich sagen. Das ist eigentlich das beste Gefühl, was es so beschreibt. Und dann bin ich mit dem Rad durch meine Stadt gefahren und habe gesehen, da ist eine Kunstakademie, was mir früher noch nicht aufgefallen ist. Und ich dachte mir, boah, das ist es. Ich bin dann nach Hause, habe auf die Website geschaut und gesehen, dass die ein berufsbegleitendes Studium anbieten. Und das war für mich mein Lichtblick, sozusagen mein Licht in der Dunkelheit. Ich dachte mir, das mache ich jetzt, ich bewerbe mich da jetzt einfach. Und das war damals, oder es ist immer noch, am Wochenende dachte ich mir, das kann ich eigentlich ganz gut vereinen. Kann meinem Job nachgehen, meine Kinder, mein Mann ist am Wochenende zu Hause, vielleicht übernimmt er sie ja am Wochenende und ich kann da hingehen. Habe mich beworben und ab da, Also das war, wie gesagt, mein Lichtblick. Ab da ist es einfach, ich wusste, das ist es, was ich eigentlich machen will.
Voll ja. Schön. Also auch, dass du gesagt hast, ja, und ich mache das jetzt.
Ja.
Und es ist dir plötzlich aufgefallen.
Ja.
Und wie war das für dich, dass du dann gesagt hast, weil du hättest ja auch sagen können, ja gut, ich fange jetzt einfach an zu malen.
Ja.
Du hast aber gleichzeitig gesagt, nö, ich möchte noch mal eine Ausbildung dazu machen. Inwiefern hat die dir genutzt? Inwiefern, also auch für außen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen
ja,
Kunstliebhaber.
Kann ich super empfehlen. Also ich habe immer schon gern gemalt, aber vielleicht hat mir auch am Anfang noch mehr die Technik gefehlt und auch meine eigene Stimme und meinen eigenen Stil.
Mhm.
Also so, ich habe viele Stile und ich finde auch heute noch viele Stile toll und viele Sachen toll und springe auch durch die Zeiten, Impressionismus, Expression, ich finde ich alles toll. Es gibt überall richtig tolle Künstler, aber meinen eigenen Stil hatte ich damals noch nicht. Und da hat mir einfach die Kunstakademie geholfen. Das sind ja, erfahrene Künstler und Dozenten und die haben über diese 3 Jahre uns Künstler und Studenten eben so weit gebracht, dass jeder von uns einen eigenen Stil kreiert, das, was er wirklich ist.
Ich bin so neugierig, wie passiert das, den eigenen Stil rauszufinden? Also gab es da so Momente, wo du gemerkt hast, also weil jetzt sind deine Kunst oder deine Bilder ja sehr, ich sag mal, prägnant anzuschauen, ganz oft diese also oft sind es ja Frauen,
ja.
Aber auch manchmal ohne ist es auch eine Familie,
genau.
Ne?
Ja,
aber
ja.
Du bietest ja auch Familienporträts an und da fehlt eben sozusagen das Gesicht, das aber gar nicht fehlt da drin, weil es so viel Freiraum zum Denken gibt. Aber wie kamst du da drauf? So, dass,
also wir haben ganz viele verschiedene Sachen und viele verschiedene Stile und viele einfach Techniken ausprobiert und das wird über die Jahre irgendwie einfach rausgekitzelt aus dir. Und bei mir war es schon immer so, ich mochte Farben. Also meine Bilder sind total farbenfroh. Und das war ehrlich gesagt von Anfang an schon da, war schon irgendwie in mir angelegt, dass ich einfach Farben und diese pastelligen Farben und so, das bin einfach ich. Und da gibt es auch so eine Übung zum Beispiel, da muss man eine Farbpalette erstellen, die einem selbst darstellt. Und da war halt bei mir schon bunt und pastellig und so weiter.
Ah, aber
und
was so für eine coole Übung auch, ne?
Toll,
also das
ja.
ist gerade eine Übung, die überlege ich mir gerade mit ins Coaching zu nehmen.
Ja.
Gar nicht, um jetzt dein eigenes Bild zu malen, sondern auch zu sagen, hey, was entspricht mir eigentlich wirklich? Ne?
Ja, und das hilft dir auch so viel. Und ich meine, Farben sagen ja schon auch viel über einen aus. Also auch so in Psychologie hinsichtlich.
Total, Farbpsychologie, also, die auch dahinter steckt.
Ja.
Deshalb finde ich das gerade eine sehr spannende. Das ist noch mehr so gut.
Vielleicht fällt mir doch mehr ein.
Ja, bitte. Also auch im Nachgang. Ich will ja alles wissen. Ja, aber ich finde es ja auch so, also ganz oft, wenn ich so durchs Museum gehe, was ich tatsächlich öfters tue,
ja, schön.
Schaue ich mir immer so Bilder an und es gibt Bilder. Ich habe ein Lieblingsspiel im Museum. Mein Lieblingsspiel muss immer jeder, der mit mir zusammen ins Museum geht, darf das mit mir spielen.
Oh, wir müssen mal gehen.
Ja, oh, lass das
ja,
tun.
Ja, auf jeden Fall.
Mein Lieblingsspiel ist, wir gehen in einen Raum rein und jeder darf sich sein Lieblingsbild aussuchen. Mhm. Und dann kommen wir wieder zusammen, wenn wir durch den Raum durchgegangen sind und dann erzählst du mir quasi, was dein Lieblingsbild ist und aus welchen Gründen, warum beeindruckt dich das.
Super interessant. Ja.
Und ich erzähle dir das natürlich auch. Und
das machen wir mal.
Und ich liebe das so sehr, weil ich dann ganz anders durch die Ausstellung gehe, mit einem ganz anderen Blick und auch mit einem anderen Verständnis.
Ja.
Und es gibt meiner Erfahrung nach Bilder, die finde ich total spannend anzuschauen, die würde ich mir aber nie aufhängen.
Ja.
Und deine Bilder würde ich mir sofort aufhängen, ne?
Das freut also. Mich. Ja.
Mein Mann, der hört ja auch immer beim Podcast zu. Wusso? Wir haben bald eine neue Investition. Mit Dackel.
Ja, auf jeden Tiere Fall. Male ich auch mittlerweile.
Ja, ich kam nämlich gerade ins Atelier rein und da hängt so ein Bild mit so einem total süßen Hund und ich sage, so, malst du auch Dackel?
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es bald ein Dackelbild.
Bin sehr dafür. auf jeden Fall, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Finde ich das total spannend, weil diese Bilder, also ich würde mir das wirklich aufhängen. Ich finde das richtig, richtig schön.
Danke.
Und das haben ja nicht alle Bilder drauf. Also das ist für mich auch sowas, weshalb ich glaube, dass deine Kunst so gut ankommt. Ja, wie hast du weiter deinen Stil rausgefunden? Also so bunt haben wir ja jetzt.
Genau,
ne?
Bunt haben wir. Und ich habe tatsächlich auch mal abstrakte Bilder versucht, aber sie sind mir schwer gefallen. Also ich glaube, man unterschätzt abstrakte Bilder. Es ist nicht einfach nur Farbe draufknallen oder so. Aber für mich, ich habe gemerkt, das macht mir einfach nicht so Spaß. Ich muss schon irgendeine Form oder irgendwas haben, was man erkennen kann. So war es also schon mal abstrakt ausgeschlossen für mich. Mhm. Und ja, ich habe einfach das gemacht, was ich lieb, und dann kam die Frau raus und dann kam die Frau auch ohne Gesicht raus. Dann ist mir eigentlich sofort dazu eingefallen, also meine Serie heißt Girl in a Suit, eben die Frau im Anzug, und mein kleines Steckenpferd, muss man schon sagen, ist auch ein bisschen die Frauenrechte und Frauenemanzipation und so ein bisschen.
Oh, ich lieb's.
Und da dachte ich mir, dann kann ich, oder ich verbinde das damit. Und das war ehrlich gesagt auch das erste Bild, das ich dann damit verbunden habe, und daraus ist einfach dann eine Serie entstanden. Diese Girl in the Suit-Serie, die ich heute auch noch habe. Und ja, und jede Frau oder jedes Bild hat einen anderen Schwerpunkt mit Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein, auch einfach mal nur Freunde treffen und das schöne Gefühl feiern. Also ja, und so ist es dann eigentlich entstanden.
Also dann überlegst du dir auch vorher so wirklich so, hey, welches Gefühl soll das Bild ausstrahlen?
Ja, schon. Also ich habe nicht immer gleich den Titel, manchmal habe ich gleich den Titel, dann das Bild dazu, manchmal den Bild, und dann fällt mir eigentlich sofort dann der Titel ein. Also es ist ein Wechselspiel, würde ich sagen, aber es hat immer eine Aussage. Also meine Girls sozusagen haben immer eine Aussage und immer, hoffe ich, einen Mehrwert, auch für die Person, die sich's aufhängt. Mhm. Genau. Und ein Gefühl, was mittransportiert wird, was positiv in dem Alltag von den Käuferinnen, Käufern eben Einfluss nehmen soll.
Würdest du sagen, dass die meisten Kunden von dir, auch weil du gerade gesagt hast, Käuferinnen, Frauen sind dann?
Ich glaube eher schon, aber es sind mittlerweile auch wirklich viele Männer dabei. Also ich meine, meine Farben sind schon auch sehr rosalastig und pastellig. Ich glaube, spricht im ersten Moment vielleicht eher Frauen an. Aber mittlerweile, wie gesagt, sind es schon auch Männer, die meine Sachen kaufen.
Ja gut, meistens hängt man sich's ja dann zusammen auf.
Genau, oder also, so. Das heißt, ja. Nein, so. Also, ja, genau.
Ja, finde ich sehr spannend. Vor allem, jetzt hast du gerade noch ein neues Thema reingebracht, wo ich jetzt gleich drauf anspringe. Wenn du sagst Frauenrechte, was ist dir da wichtig? Und was möchtest du, wenn du gerade sagst, ja, Girl in a Suit, was war dir wichtig, damit auszudrücken?
Also mir war wichtig, deswegen auch die Frau im Anzug. Früher durften die Frauen ja keinen Anzug tragen. Das waren die Männer eben in Machtpositionen, die den Anzug trugen. Das war auch so das Sinnbild. Und ich habe das umgedreht und ich wollte einfach, dass die Frauen sich ihre bewusst werden, und habe dann eben diese Serie Girl in a Suit, also dass sie selbstbewusst sind, dass sie auch die Macht selber ergreifen können sozusagen in ihren Lebensbereichen, egal in welchen Lebensbereichen, ob es im Beruf ist oder im Privaten. Und das war so ein bisschen der Gedanke, der große Gedanke hinter diesen Girl in a Suit Bildern.
Ja. Ja. Ja, auch für mich gerade noch eine naheliegende Frage ist, weil in dem Moment, wo du ja sagst, hey, ich gehe jetzt meinen Weg, ne, das bedeutet ja auch gerade mit Familie und zwei Kids, bedeutet das ja auch Commitment, ne, das bedeutet ja auch eine Unterstützung des Partners.
Ja, auf jeden
Fall. Wo, glaube ich, nicht jeder Partner mitmachen würde. Also ich kenne das von mir in meiner Selbstständigkeit und meinem Mann, und ich bin so dankbar, dass er mich da, Moment, ich formuliere es anders. Ja, ich bin sehr dankbar. Gleichzeitig hätte ich auch keinen Mann geheiratet, der mich nicht unterstützt wieder.
Ja.
Aber ich sehe das, gerade wenn ich auch nach außen gehe, wenn ich in Bekanntenkreise gehe, in vielleicht im direkten Freundeskreis nicht, aber im weiteren Bekanntenkreis sehe ich schon, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Ja, und ich bin da auch wirklich sehr, sehr froh, dass mein Mann mich unterstützt und auch schon von Anfang an unterstützt hat. Also ich hätte das Studium nicht beginnen können, wenn er nicht gesagt hätte, am Wochenende, wenn ich weg bin, nimmt er die Kinder oder so. Also ich meine, es hat da schon angefangen, aber ich würde sagen, dass mein Mann schon fast mein größter Fan ist und mich in allem unterstützt. Und ich bin super dankbar. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich einen Mann geheiratet hätte, der nicht mich unterstützt hat. Und ich glaube, für ihn ist es in dem Sinn auch ein Mehrwert, dass ich mittlerweile meinen Traum lebe, weil ich natürlich auch glücklicher bin, ausgeglichener in der Hinsicht. Und das wirkt sich natürlich auf alle Lebensbereiche auch aus. Wenn man einfach glücklich ist, jeden Tag aufsteht und das macht, was man liebt, dann wirkt sich das aus, würde ich mal sagen.
Absolut. Und das ist ja auch, ich finde, ein Privileg und gleichzeitig auch eine Möglichkeit, also nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Möglichkeit, die wir haben. Und auch erreichen können, zumindest in unserer westlichen Welt.
Ja.
Ich möchte nicht in die Arroganz reingehen und sagen, dass das jeder auf der ganzen Welt kann, aber zumindest wie in unserer westlichen Welt bin ich schon davon überzeugt, dass wir das können. Ich kenne zumindest genug Beispiele, die das geschafft haben. Und da, dass du dann gesagt hast, hey, ich mache da weiter, ich suche weiter, bis ich das habe, wo ich auch wirklich glücklich bin und gerne für morgens aufzustehen. Was hat dich da motiviert?
Ja, einfach, ich wollte einfach mein Glück suchen. Ich wollte nicht mein Leben irgendwie so ein bisschen passt schon verbringen. Ich wollte das finden für mich, was mich motiviert, was mein Antrieb ist, was wo ich einfach glücklich bin. Das war so mein Ziel. Und ich habe einfach gemerkt, dass das im Lehramt oder im Lehramt einfach nicht so ist. Und wie gesagt, das war ja gar nicht so, dass ich jetzt alle Foren durchsucht habe, was soll ich jetzt machen, das mich glücklich macht, sondern das war wie so ein kleiner Lichtblick, dass ich diese Akademie gesehen habe. Ich wusste, das ist es.
Mhm.
Also ich glaube, das kommt auf einen zu, wenn man für sich gemerkt hat, man sucht was, man ist nicht glücklich, muss man manche Sachen vielleicht einfach auch kommen lassen zum richtigen Zeitpunkt.
Also du hast sozusagen für dich innerlich die Entscheidung getroffen, hey, ich möchte was machen.
Mhm.
Und dann hast du es gesehen und dann aber auch sehr auf dein Bauchgefühl vertraut und gesagt, hey, das ist es, da zieht es mich gerade hin.
Ja, und das ist auch ein ganz sehr gutes Thema, Bauchgefühl, innere Stimme. Das war auch ein absolutes Learning, was ich hatte, dass ich einfach auf meine innere Stimme gelernt habe, mehr zu hören oder überhaupt zu hören. Und dass das der beste Ratgeber überhaupt ist. Und mache ich auch heute noch. Also meine innere Stimme, egal bei welcher Entscheidung, ob ich jetzt eine Business-Anfrage bekomme, und ich merke, der erste Impuls ist nein, dann mache ich es nicht. Und das wäre früher auch nicht so gewesen. Da hätte ich mich von meinem Verstand viel mehr leiten lassen. Aber das ist gut, weshalb, deshalb, deshalb, deshalb. Mittlerweile mache ich es nicht.
Spannend. Weil, jetzt kommt einmal meine Psychologenmeinung, aber davor stelle ich noch eine Frage.
Mhm.
Weil du sagtest, früher hätte ich das nicht gemacht, was für mich jetzt so ratter, denke ich mir so, ja okay, dann hast du wahrscheinlich da hinten einen Entwicklungsschritt gemacht. Wie sieht dieser wie sah dieser Entwicklungsschritt aus, dass du sagtest, ja, ich vertraue mehr auf meine innere Stimme?
Ich weiß gar nicht genau, wie es kam, aber ich habe irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Und zwar große Podcasts, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, die Laura Marlina Seiler Podcasts, Happy, Holy and Confident, und die hat mich, glaube ich, so ein bisschen, die hat mich total angesprochen und die hat mich ins Denken gebracht, was will ich eigentlich, einfach auch auf meine innere Stimme und so weiter zu hören, dass ich die überhaupt habe und dass nicht nur das Ratio da ist, weil auf das habe ich vorher gehört, ich meine, waren absolut rationale Entscheidungen, eine Banklehre zu machen, es war eine rationale Entscheidung, ein Lehramt zu studieren. Und dass das mich aber jetzt nicht dahin gebracht hat, wo ich glücklich bin, das habe ich dadurch, glaube ich, erst für mich realisiert. Und da bin ich dann eben auf diese Ideen von ihr gekommen oder diese Sachen, dass man auf die innere Stimme hören kann. Und dann bin ich dann auch in die Meditation gegangen und so weiter und habe diesen ganzen Pfad verfolgt und einfach meine innere Stimme überhaupt wirklich kennengelernt. Wie erkenne ich das, dass es die innere Stimme ist und nicht der Verstand, der wieder da reinfunkt sozusagen?
Ja, weil das ist ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Verstand, der reinfunkt, und auch der Punkt mit diesem Pfad in die Meditation.
Ja.
Weil mein Psychologen, wäre jetzt erstmal gewesen, so im Endeffekt innere Stimme voll gut, wenn ich sie kennen und auch hören kann.
Ja.
Und nicht damit verwechseln, weil was es halt ganz oft auch gibt, ist so, ja, meine innere Stimme sagt mir nein, aber im Endeffekt ist es ein altes Trauma, das nein ruft, weil es dich quasi warnt, nicht in die Gefahrenzone, in das Neue zu gehen.
Ja.
Also es könnte ja auch sein, aber meine innere Stimmung sagt mir, nein, ich darf auf gar keinen Fall anfangen, dort zu studieren, weil gefährlich. Ne?
Ja.
Also das könnte ja auch sein und so eine Verwechslung. Deshalb bin ich immer so mit diesem nochmal nachfragen, hey, wie hast du denn die innere Stimme wahrgenommen?
Ja.
Und das finde ich jetzt gerade sehr schön mit diesem Pfad, das du erzählt hast, mit der Meditation. Weil ich glaube, das ist ein sehr viel sichererer Wert, als einfach nur zu sagen, ja, meine innere Stimme ist mein Ratgeber.
Ja, also für mich, ich habe herausgefunden, dass man es gar nicht so weiß, wie du sagst. Also da sagt dir zwar innerlich irgendwer etwas, aber du weißt nicht, ob das Trauma spricht oder hat jeder von uns irgendwelche Alarmglocken, irgendwelche Ängste. Nee, also es hat schon gedauert, bis man seine innere Stimme raushört. Also seine echte, wahre innere Stimme, finde ich.
Ja, das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt, das so zu sagen. Ja. Und nicht nur so, ja, hör auf deine Innere. Weil das ist für mich dann diese Küchenpsychologie.
Ja,
ja. Und dann geht die Psychologen-Alarmglocke an. So, nein, wir müssen differenzieren.
Ja, ja, nein, das, genau. Ja, und wo waren wir eigentlich bei der Frage?
Ach, wir machen einfach mit der nächsten Frage. Was ich auch spannend finde, um jetzt vielleicht das gerade mal zu nutzen, um so einen kleinen Cut zu machen, ist ja tatsächlich Künstlerin in modernen Zeiten zu sein, in Zeiten von Social Media, was ja auch einen großen Teil deiner Arbeit mitmacht, mit dieser Zusammenarbeit mit Influencern etc. Und jetzt spoilere ich hier gerade schon voll viele Schlagwörter. Tell me more about it. Also wie funktioniert das für dich heute? Und dann können wir ja vielleicht reintauchen.
Also Instagram oder überhaupt Social Media ist, glaube ich, in unseren heutigen Zeiten essentiell. Also für Künstler, alle, die sich irgendwie vermarkten müssen. Und ja, ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung. Also was man, ich glaube, ich habe alles, was man nicht machen sollte, am Anfang gemacht.
Und was war das zum Beispiel?
Ach, ich habe schlecht beleuchtete Fotos reingestellt und ach, keine Ahnung, mit keinem schönen Hintergrund verpixelt. Also so alles, was man irgendwie macht, irgendwelche komischen Schnappschüsse, völlig ohne Text. Der Text oder auch, ich habe mich nie gezeigt früher auf meinem Instagram-Kanal. Also man wusste gar nicht, wer eigentlich da dahinter steht und so weiter. Und ja, ich habe dann gemerkt, dass Social Media einfach ein großer Teil ist und eine große Chance, sich selbst zu zeigen und seine Kunst zu zeigen und darzustellen. Und habe dann einen Marketingkurs gemacht. Wer sind überhaupt meine Kunden? Wie stellt man sich im Internet dar? Was muss man zeigen, was sollte man besser nicht zeigen und so weiter. Und das hat mir auch sehr geholfen, auch mich selber nochmal zu strukturieren und klar zu werden, wer sind meine Kunden, was will ich überhaupt, was will ich auf Social Media darstellen, wie will ich mich zeigen oder wer bin ich überhaupt. Das ist ja auch so gewesen, ich habe kein einziges Foto von mir früher von mir selber hochgeladen. Und ja, und die Kunst ist ja doch mit einem selber verbunden und die Follower oder auch die Kunst kaufen, wollen ja auch sehen, wer ist das überhaupt? Wer macht das überhaupt? Wer ist denn die?
Ja, voll. Und vor allem finde ich das gerade auch so ein spannendes Thema, wie du gerade sagtest. Ja, ich habe kein Bild von mir selber hochgeladen. Die Leute haben meine Kunst gesehen und mich gar nicht. Und ich kenne das ja von mir selber auch. Ich habe mich früher auch hinter der Wissenschaft versteckt. Also ja, immer alles mit 1000 Quellen abgesichert.
Ja.
Und auch ehrlicherweise voll oft, ich hatte immer so ein paar Professoren von mir, die ich immer noch hoch verehre im Kopf. Ich habe diese Posts immer gemacht für die, dass die gut finden. Aber das ist ja überhaupt nicht meine Zielgruppe.
Ja.
Und das finde ich so spannend, dieses sich dahinter verstecken, und das kenne ich auch von vielen meiner Kunden, auch da spielt ja Mindset eine Rolle. Also dieses Rausgehen, wow, ich werde sichtbar, damit werde ich angreifbarer.
Ja.
Ich darf mich auch positionieren und zu Dingen sagen, hey, dazu stehe ich nicht. Und dann weiß ich aber auch, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die finden, dazu stehe ich, total falsch.
Ja.
wie bist du da so Schritt für Schritt weiter nach vorne gegangen?
Ja, also bei Kunst oder überhaupt, wenn man Kunst macht, ist es ja so, man gibt ganz, ganz viel von sich selber preis, weil ganz viel von einem selber in einem Bild ja liegt.
Und jetzt bin ich neugierig. Moment, wir machen hier kurz einen Exkurs auf. Ich suche mir jetzt dieses wunderschöne Bild von der Frau im Blumenstrauß vor mir. Ich beschreibe das Bild einmal ganz kurz. Ne? Es ist eine Frau ohne Gesicht mit schwarzen Haaren, einer grünen Bluse und einem rosaroten Rock, die eine total schöne Vase in blau-weiß gestreift mit einem Blumenbouquet drin hält. Und auf beigen im Hintergrund. Auf jeden Fall, ich mache nachher ein Foto und verlinke das irgendwo, das zumindest in Instagram und LinkedIn zu sehen ist.
Ja.
Und ihr das euch zu Hause gut vorstellen könnt. Was steckt davon von dir mit drin? Wir machen jetzt Bilderanalyse.
Damit
hast du nicht gerechnet.
Nein.
Sorry.
Das Bild heißt, dass you can buy your own flowers. Das heißt, du sollst deine eigene.
Ich habe gleich Miley Cyrus im Ohr.
Ja, genau, so ähnlich. Also, aber ich weiß nicht genau den Titel oder was sie da im Lied singt. Weiß ich, habe ich jetzt nicht mehr im Ohr.
I can buy my own flowers.
Ah ja, das können wir mal hinten verlinken. und das Lied ist ja auch ganz stark eine Selbst. also sie braucht niemanden außer sich selbst, auf sich selbst zu verlassen. Und ja, das steckt. Und ich habe natürlich auch immer so Titel, die ich auch selber brauche manchmal einfach.
Genau. Und das finde ich jetzt wieder eine spannende Frage, weil diese Aussage, ich brauche niemand außer mich selber, finde ich eine starke Aussage. Ja. Auch im Zusammenhang zu, ich habe eine Familie. Und ganz oft ist es ja dann so auch dieses, ich verstecke mich dahinter oder ich verstecke mich. Und für mich von außen, ne, ist es überhaupt kein Widerspruch, sondern eher eine Stärke, wenn ich sage, hey, ich brauche niemand, aber ich kann jemand haben.
Ja.
Würdest du das auch für dich so beschreiben? Oder das war jetzt meine Interpretation etwas vorgegriffen?
Nee, aber das ist auf jeden Fall, also dass man, auch wenn man eine Familie hat, immer noch man selber ist und immer noch eigentlich auch frei ist. Also dieses Freiheitsdenken und diese Freiheit, das ist schon was sehr Starkes, was ich brauche. Und ich glaube nicht, dass es im Widerspruch zu einer Familie stehen muss. Mhm. Es kann, aber es muss nicht. Und ja.
Ich habe eine Theorie, die kommt jetzt damit rein. Für mich ist einer meiner höchsten Werte ist Verantwortung. Mhm. Und gleichzeitig, was man bei mir in verschiedenen Lebensbereichen sieht, also sei es jetzt in meinem, wie ich mich um meinen kleinen Dackel sorge, aber auch als mein Großvater gestorben ist, war für mich voll klar, dass ich die letzte Woche, wo er so krank war, bin ich mit ihm auf Palliativ gewesen. Ich habe da sogar im selben Zimmer übernachtet. Mhm. Letztes Jahr war meine Großmutter richtig krank. 8 Wochen lang habe ich alles, was ging, gecancelt, bis auf einen Mega-Auftrag. War dann natürlich zu Hause für sie da, was für mich für Verantwortung steht und was jetzt auch, ja natürlich ist es eine Leistung, aber für mich ist es so auch eine Selbstverständlichkeit. Also ich würde das nicht hinterfragen, sondern für mich ist es sehr klar priorisiert. Ja. Und gleichzeitig habe ich diesen krassen Freiheitsdrang. Und wir hatten ja vorher auch schon drüber gesprochen, dass du auch Freiheit ganz stark hast.
Ja.
Und für mich hängt Freiheit und Verantwortung so zusammen. Das ist für mich eine Sache. Also es ist wie so eine Medaille mit 2 Seiten.
Ja.
Und diesen Gedanken habe ich aber noch nicht so lange, weil ich Freiheit früher immer gesagt hatte, nee, für mich ist Verantwortung so wichtig. Deshalb ist Freiheit so ein Wert, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Wenn ich retrospektiv auf mein Leben schaue, ich habe immer gemacht, auf was ich Lust habe. Ich habe nie Dinge gemacht oder bin länger in Situationen geblieben, wo ich gemerkt habe, hey, die gefallen mir nicht. Auch vorher, als du beschrieben hast, wie du da mit deinem Rad durch die Stadt gefahren bist und auf der Suche warst, hey, nee, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Das hatte ich auch ganz lange, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Hey, nee, das ist es noch nicht.
Ja.
Ich suche weiter. Und das ist ja Freiheit.
Ja, und das ist absolut, das ist auch meine Definition von Freiheit. Und auch, wie du sagst, dass du alles stehen und liegen gelassen hast, ist ja auch deine freie Entscheidung gewesen. Und
allein,
allein, dass man die trifft, und ich finde nicht, dass es mit Verantwortung, auch für eine Familie oder so, dass es irgendwie gegensätzlich ist. Also für mich hängt es schon zusammen. Aber für mich ist diese Freiheit, das Selbstständige ist einfach absolut das, was ich bin. Also wirklich diese Freiheit, freie Entscheidungen zu treffen, egal in welche Richtung. Ob es jetzt heißt, meine Kinder sind krank, ich habe jetzt die freie Entscheidung, dass ich heute nicht arbeite. Das ist ja auch eine Entscheidung.
Ja, voll.
Also ich meine, ich muss es jetzt zwar machen, aber es ist trotzdem frei für mich.
Mhm.
Und dass ich nicht wohin gehen muss und zu der und der Uhrzeit da sein muss und dann wieder zurückkommen, das ist einfach, ja, das lässt mich atmen, muss ich schon echt sagen. Also ich habe das Gefühl, ich kann durchatmen.
Ja. Ich finde das Bild so schön. Ich gucke gerade das Bild an und denke mir so, coole Frau.
Ja, und genau solche Sachen, so Titel und dann die Ideen, was ich mit diesem Bild verbinde, beschreibe ich einfach auch immer und ich versuche, dass das einfließt und ich versuche auch, dass durch meine Bilder sich was transportieren kann und Mehrwert durch das Bild und die Aussage eben auch für meine Kunstbetrachter, Käufer und so weiter habe. Also das ist so mein Ziel.
Genau. Das finde ich richtig schön. Also ich würde jetzt voll gerne so durch all deine Kunst durchgehen. Vielleicht gibst du mir nachher eine Mini-Führung nochmal mit dem Hintergrund. Haha. Freue ich mich voll drauf. Weil das ja wirklich nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet in diesen Bildern. Ne? Also es ist nicht nur so, oh, es ist bunt. Ja. Sondern dieses, hey, ich bin bunt und da bin ich wieder bei sehr viel Weiblichkeit und wieder bei deinem Thema im Endeffekt. Dieses Bunt hat ganz viel Tiefe und ganz viel Facetten und darf trotzdem dieses fröhliche, ich häng's mir gerne auf, haben.
Ja.
Das finde ich richtig schön.
Freut mich.
Ja, weiter. ich möchte den Moment einmal nochmal genießen. Das ist so ein schönes Bild. Ja, du arbeitest aber auch sehr viel mit Influencern zusammen, hast du gesagt, ne?
Genau, ja. Ich arbeite mit Influencern zusammen. Die letzte Influencerin hat ein ganz, ganz tolles Familienbild von sich, ihrem Partner und ihrem Baby bekommen. Und ja, ich glaube, so in unseren heutigen Zeiten ist auch diese Zusammenarbeit und es ist ja dann schlussendlich auch Marketing mit Influencern schon auch ein großes Thema für uns Künstler, um einfach eine größere Reichweite und mehr gesehen zu werden. Mhm. Und ja, für mich ist es schon ein großes Thema und ich freue mich auch immer. Und es ist auch immer eine schöne Zusammenarbeit und eine harmonische. Also ich habe da immer nur positive Sachen erlebt. Und ja, und ich freue mich natürlich auch immer, wie es dann ankommt und dass die Leute sich freuen, dass sie ein Bild von mir haben und es ihnen einfach mehr Wert gibt. Und genau, also ich arbeite gern mit Influencern zusammen.
Also für alle Influencer, die vielleicht zuhören.
Nein, wirklich.
Ja, aber wie stelle ich mir das vor? Also kommen die auf dich zu oder wie kommt der Kontakt zustande?
Teilweise kommen sie auf mich zu, eigentlich immer über Instagram oder eben durch den Erich Reich. Er hat auch Anfragen, die er dann an mich weitergibt und dann wird geschaut, was ist das für eine Influencerin? Hat die Influencer meine Zielgruppe, die meine Bilder kaufen? Also passt es zusammen? Und wenn es zusammen passt, dann besprechen wir uns, was sie sich vorstellen. Manche haben dann Drucke, also ich verkaufe auch Drucke, teilweise limitiert von meinen Bildern. Manche haben Drucke bekommen, manche kriegen ein Familienbild. Das war jetzt zum Beispiel eine Influencerin, die viel auf Kinder und Familie ist und da hat das Familienbild ganz gut gepasst. Und genau, und die bekommen dann mein Bild oder meinen Druck und machen dann Stories oder Beiträge darüber und verlinken mich. Und ja, und so kommt dann meistens Kontakte mit anderen zustande und genau, so kriegt man einfach mehr Reichweite und es ist eigentlich immer eine schöne Erfahrung.
Ja, ich finde das so spannend, weil ganz oft ist es ja so, hey, ich werde selbstständig, ich bin jetzt Malerin und mache meine Kunst. Aber im Endeffekt ist ja, ich mache meine Kunst nur ein Teil von ganz vielen Bereichen in der Selbstständigkeit. Von, hey, ich bin mein eigenes Marketingbüro, ich bin mein eigenes Vertriebskanal, so unbedingt. Und ich mache auch noch Kunst so.
Genau, und
nebenbei.
Versand und
Versand, genau.
Kommt, ist auch noch ein großer Teil. Ja, stimmt. Also ich hab auch früher nicht gedacht, dass ich so viele andere Sachen noch dazu machen muss. Und wie gesagt, mit Marketing war ich auch überhaupt total unerfahren. Und dieser Marketingkurs hat mir auch richtig viel gebracht, weil ich gar keine Ahnung hatte. Und ja, also man hat einfach ganz, ganz viele Sachen, die dann noch mit in die Selbstständigkeit mit einfließen. Und allein schon auch die Finanzsachen. Also das kommt ja dann auch irgendwann dazu mit Buchhaltung und so weiter. Also man muss schauen, glaube ich, dass die Kunst trotzdem im Vordergrund bleibt, dass man sich nicht zu viel...
Wie gelingt dir das?
Ja, mal besser, mal schlechter. Nein, eigentlich
aber
nicht.
Aber gibt es Routinen, wo du sagst, hey, das mache ich auch bewusst, damit sie im Vordergrund bleibt?
Ja, also ich mache in der Früh, wenn die Kinder im Kindergarten sind, mache ich immer erst meine Kunst, bin ich frisch. Also ich bin Morgenmensch und eher früh aufstehe und bin am Morgen frisch.
Ich bin das Gegenteil.
Ja, das war ich irgendwie schon immer und mache einfach das, was mir Spaß macht. Und dann, wenn das soweit fertig ist, dann mache ich die anderen Sachen. Und mach Marketing und vor allem die Lieferungen und Verpacken und so weiter. Also da muss es auch ein großer Teil tatsächlich, dass es mit dem Versand alles so passt und so weiter. Und am Nachmittag kommen meine Kinder, ist dann nur Kinderzeit und am Abend teilweise geht es dann nochmal weiter ein bisschen für mich. Also nicht mit Malen, sondern einfach mit Marketing-Sachen, mit Vertriebssachen, mit Kundengesprächen und so weiter. Mhm. Also es ist schon relativ strukturiert, muss es auch sein, sonst kriegt man, glaube ich, nicht alles unter einen Hut.
Ja, weil das finde ich sehr spannend, ne? Freiheit als Wert, gleichzeitig die Struktur auch, die ja auch wieder Freiheit ermöglicht.
Genau.
Und dann, wenn du jetzt abschätzt, wie viele Stunden würdest du sagen, arbeitest du für deine Kunst, also jetzt mit allem drum und dran?
Mit allem drum und dran? Ich würde sagen, 5 bis 6 Stunden am Tag würde ich schon sagen. Mhm. Mal mehr, mal weniger.
Ja. Und aber du sagtest vorher nur unter der Woche, ne?
Nur unter der Woche. Am Wochenende beantworte ich mal ein paar Anfragen ja. oder so. Und wenn mich die Inspiration trifft, dann male ich auch mal Skizzen. Ich habe ein Skizzenbuch, und aber nicht, dass ich male oder wirklich arbeite.
Ja, und das fand ich halt auch super spannend, dass du sagst, ja, hey, ich mache das so 5 bis 6 Stunden, das heißt 25 bis 30 Stunden in der Woche, mhm. was ja ein guter Halbtags- bis ja. 80%-Job ist, ja. so ungefähr, ne? Was ja auch nicht wenig ist. Und dazwischen kommen aber auch noch alle anderen Themen mit reingebacken.
Ja.
Und jetzt bin ich noch sehr neugierig auf dein Skizzenbuch, weil wie ist der Prozess, wie funktioniert das, dass ich das fertige Bild sehe? Malst du für alles eine Skizze oder, also ja, erzähl mir mal,
wie gehst du vor? Ich mache eigentlich für alles eine Skizze, weil ich sehe es dann auch besser für mich und dann kann ich mit mhm. Farben ausprobieren und so weiter. Und eigentlich habe ich schon immer relativ im Kopf und setze es dann um, auch so, dass ich es nicht vergesse, weil ich kann ja nicht alle Bilder gleichzeitig machen, sondern manchmal male ich Bilder, die habe ich vor einem halben Jahr mal skizziert. Also
deswegen, ah, spannend, ja, okay.
Ja, und ich liebe das ehrlich gesagt auch mit Skizzenbuch zu arbeiten, weil das ist so, erstmal zum Schluss dann zu sehen, wie hat man sich entwickelt auch, weil auch wenn ich jetzt nicht mehr studiere.
Darf ich da nachher einen Blick reinwerfen?
Na klar.
Darf ich ein Foto von machen, damit ich jetzt verlinke?
Kannst du machen, ja.
Yes. Also ihr dürft das auch sehen.
Ihr dürft es auch sehen, genau. Sieht man nochmal die Entwicklung einfach.
Mhm. Ja.
Und nein, es macht einfach Spaß und es geht natürlich schnell. Also ich habe da einfach meinen Bleistift, manchmal Buntstifte dabei und bin dann schnell fertig und habe das dann aber auch irgendwie safe für mich, was in meinem Kopf ist, umgesetzt, sodass man es nicht vergisst. Wahrscheinlich geht es auch, ich weiß nicht, Autoren auch so, dass die irgendwelche Schlagsätze oder so notieren, damit sie nicht vergessen. Und so geht es mir eben auch mit der Kunst.
Ja, spannend.
Ja. Und natürlich, ich mache ja auch Familienporträts und bekomme dann Bilder von Kundinnen und Kunden und Familien. Und damit die sich auch vorstellen können, wie ihr Bild zum Schluss ausschaut, kriegen die eine komplett eigentlich detaillierte Skizze und wird eigentlich 1:1 so aussehen.
Also könnte ich dann zu dir auch sagen, du da bei der Skizze, keine ja. Ahnung, der rote Vollmond im Hintergrund, der soll lieber grün sein oder
natürlich,
so?
Natürlich, ja, ja. Das, also wir besprechen die dann auch immer zusammen und gibt meistens, also so ist halt meine Vorstellung und dann sagen sie, nee, ich will kein gelbes Kleid, ich will ein rosa Kleid oder irgendwie sowas. Mhm. Also es ist alles überhaupt kein Ding und deswegen mache ich auch Skizzen, dass wir die im Vorhinein besprechen können und nicht im Nachhinein nochmal das Bild ändern.
Das ja. heißt aber auch für dich, dass wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern dass die Arbeit mit Familienporträts ganz anders ist, als wenn du jetzt frei ein Bild ja. malst, ja. wo du sagst, da hat mich jetzt die Muse geküsst, das möchte ich jetzt ja. in die Welt setzen.
Ja, es sind so ganz andere Impulse und Grundsätze, warum ich Familienbilder und meine eigenen Bilder mache. Also meine eigenen Bilder, das ist Freiheit für mich, das ist Inspiration, die mich trifft. Und Familienbilder bin ich natürlich mehr gebunden, habe nicht so viel Freiheiten, schon auch, aber nicht so sehr. Aber da motiviert mich einfach, dass die Kunden sich einfach immer so freuen. Und ich weiß, es begleitet sie einfach, vielleicht sogar das Leben lang, das Bild. Und
ja, bestimmt. Also
ja, und das ist einfach so eine schöne Vorstellung und ich kriege auch immer wieder Fotos, wenn sie zu Hause hängen und Reaktionen darauf und dass sie immer froh sind, wenn sie vorbeigehen und es ansehen und das gibt mir einfach auf eine andere Art einfach so viel, was mir so viel Freude bereitet.
Mhm.
Ja.
Das finde ich richtig, richtig spannend. Mir kommt gerade noch so eine ganz andere Frage. Ich war nämlich neulich in München bei so einer Veranstaltung, jetzt habe ich vergessen, wie die Speakerin da hieß. Das war aber von einem großen Auktionshaus, also Kunst auch als Investment, was ich jetzt auch spannend finde. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise an Kunst. Also so zumindest für den Käufer. Kaufe ich was für mich, meine Wand, weil ich meine Familie da haben möchte, oder kaufe ich ein Kunstwerk, weil es auch für mich ein Invest ist?
Ja.
Wie würdest du dich da einordnen?
Also ich glaube, Familienbilder sind ein Invest in die Familie und das Gefühl und einfach schön, dass es da ist. Vielleicht, und meine Girl in a Suit Bilder würde ich schon sagen, dass sie mittlerweile ein Invest sind und auch der Studentenkunstmarkt und der Erich Reich vermarktet auch seine Website so, dass man einfach, dass es ein Invest ist. Also willst du den nächsten Van Gogh finden, ist auch so ein Schlagwort von
ja,
ihm.
Genau,
und
ja.
es ist ja natürlich auch so, ich meine, es sind alles Kunststudenten, die wirklich Kunst studieren und nicht einfach nur so machen. Und natürlich werden ein paar dann wahrscheinlich irgendwann mal richtig durch die Decke gehen. Und wenn man sie natürlich unten, wo sie noch nicht so teuer sind, kauft und dann irgendwann einfach ein Invest hat, ist es natürlich super. Und ich meine, ich muss sagen, meine Preise sind auch und steigen auch immer weiter, weil natürlich Angebot und Nachfrage, so ist ja immer der ganze Markt.
Mhm.
Ja.
Und also ja, ist natürlich schon auch Bekanntheitsgrad.
Und Bekanntheitsgrad, ne?
Und der
natürlich.
Hat sich ja bei dir auch in den letzten Jahren voll verändert.
Auf jeden Fall, ja.
Also
ja.
So, ne?
Ja.
Ja.
Das ist natürlich auch noch ein Teil dabei. Und mein erstes Bild, also das erste Girl in a Suit Bild hat 499 Euro gekostet.
Ja.
Und jetzt mittlerweile sind sie, könnt ihr mal auf meiner Website schauen, schon ein bisschen oder ein bisschen sehr viel teurer. Genau. Ja, ja. Es ist einfach, ist natürlich auch ein Teil dabei. Also die ganze Finanzen gehört auch dazu, was immer zwar schwierig ist, für Künstler das eigene Bild ja, zu bepreisen, aber es ist natürlich auch ein Teil davon.
Ja, und ich finde auch ein wichtiger Teil, das hat ja auch sehr viel wieder mit diesem eigenen Hey Selbstwert zu tun, ne? Also auch gerade, also das der, mit der Kategorie hast du ja gar nichts zu tun, aber was ich auch schon erlebt habe, so voll schöne Sachen auf irgendwelchen so Wochenmärkten oder so, die dann im Endeffekt, wo man merkt, okay, da sind die Materialkosten eingepreist, aber halt auch nicht mehr.
Ja.
Also schon allein die Arbeitszeit nicht mit drin.
Ja.
Und wo es mir dann fast wehtut, dass jemand nur so wenig für etwas, was ja wirklich handgemacht ist, verlangt.
Ja.
Wo ich als Kunde quasi schon schlechtes Gewissen habe, ne?
Ja, also wie gesagt, es ist so, so schwierig, einfach seine Kunst oder seine Arbeit dazu bepreisen, muss ich schon sagen. Also, ja. Gut ist, dass wir da auch Unterstützung bekommen, eben auf der Plattform, wo das auch nochmal besprochen wird, weil ich glaube, das geht vielen Künstlern einfach so.
Ja, voll, und das ist, ich finde das voll wichtig.
Auf jeden Fall.
Also so da, in welches Mindset komme ich rein?
Ja.
Ich bin jetzt, ich habe ja auch im Vorhinein so ein paar Fragen via Instagram geschickt gekriegt, als ich gesagt habe, hey, ich mache das Interview mit dir und ich gehe jetzt mal... Ich gehe mal parallel dazu auf Instagram und schaue mir die Fragen an und gucke, was da gekommen ist. Die eine Frage ist, was dich motiviert? Darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht kannst du sie trotzdem noch mal konkret beantworten.
Also motiviert, ich bin eigentlich, muss ich schon sagen, jeden Tag motiviert, weil ich einfach das tue, was mir Spaß macht. Also das ist eigentlich meine größte Motivation. Ich habe einfach Freude dran, an der Inspiration und die Kundennachrichten, wenn sie ein Bild von mir haben, motivieren mich natürlich auch nochmal wirklich mega. Sie schreiben, sie freuen sich jeden Tag, wenn sie das Bild sehen oder einfach so, diese Sachen motivieren mich. Und ich habe natürlich auch Ziele mir gesetzt und ich glaube, ein Ziel motiviert auch nochmal. Also ich möchte einfach meine Kunst in die Welt bringen und das motiviert mich auch als Gedanke, muss ich schon sagen.
Jetzt kommt Coaching, Laura. Oh. Ziele hast du dir also gesetzt. Wie sind die denn smart? Mach die mir mal greifbar. Kunst in die Welt rausbringen ist ja jetzt ein bisschen groß.
Ja,
also was ist es genau?
Meine Kunst und meine Aussagen, die ich durch meine Kunst eben in die Welt bringen möchte, die will ich groß machen und mich dadurch meine Kunst natürlich auch bekannt machen und bekannter machen, als jetzt schon ist. Ja.
Die Frage musst du nicht beantworten, aber ich gebe sie jetzt trotzdem mit rein. Wie viele Menschen möchtest du denn damit erreichen, dieses Jahr, in 10 Jahren?
Oh, muss ich deine Zahl nennen?
Ja, für dich selber. Du musst sie nicht beantworten. Ganz klar. Ich soll mal drüber nachdenken.
Ja, ist mal was zu tun.
So, wie mache ich das greifbar?
Ja.
Ich gehe mal zur nächsten Frage über. Das finde ich auch schön. Gab es schon mal ein Kunstwerk von dir, das so gar nicht nach Plan lief und trotzdem hast du es irgendwie gerettet?
Oh ja, das ist, wobei muss ich gar nicht, also abstrakte Bilder, ich habe auch noch ein paar auf meiner Website, die sind am Anfang, denke ich mir immer, oh mein Gott, die schauen, also die haben so ein Stadium, da schauen sie scheiße aus. Und dann, aber über dieses Stadium muss man hinwegkommen und dann gefallen sie mir irgendwann. Aber es ist immer, und deswegen mache ich auch mittlerweile keine Abstrakten mehr, weil mich frustriert dieses
Stadion.
Dieser Stadion einfach. Und bei meinen Girl in a Suit-Bildern eigentlich nicht, weil ich vorher mir eine Skizze mache. Und die können schon mal schlecht sein oder in so einem Stadium, wo sie nichts sind oder wo die Idee nicht funktioniert. Und dann überblätter ich sie einfach und mache die nächste Skizze. Also von daher, die kommen dann nicht auf Leinwand. Ja. Aber es gibt schon Skizzen, die einfach nicht funktionieren oder die mir nicht gefallen. Also das, aber bleibt es bei Skizzen eigentlich.
Mhm.
Interessante Frage.
Ja, ne? Es kommt noch eine. Wie sieht es bei dir mit Mental Load aus?
Ja, Mental, ja. Also, wie gesagt, ich habe ja Kinder und ich habe natürlich, was auch so alles im Alltag zusammenkommt, und ich habe Versand, Finanzen und so weiter und natürlich auch die Kunst. Es ist schon manchmal so ein Jonglierakt, würde ich sagen. Aber ich habe sie relativ gut strukturiert und durch diese Struktur gelingt es mir eigentlich ganz gut. Ich sage eigentlich, weil natürlich gibt es Tage, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie soll ich da alles fertig werden? Aber so im Großen und Ganzen geht das bei mir durch diese Struktur und da läuft es eigentlich ganz gut. Und ich bin ja auch durch meine Kunst auch so ein bisschen frei. Also selbst wenn ich Auftragsarbeiten habe, sage ich nie, die sind jetzt am Montag, dem 24. sowieso fertig, sondern ich lasse mir dann schon immer so einen Monat, wo ich sage, ja, okay, kannst damit rechnen, dass sie im Mai, Juni fertig werden oder so. Mhm. Und da habe ich für mich auch einfach so ein bisschen Zeit geschaffen.
Ja, voll wichtig, ja. Auch zu wissen, hey, was brauche ich eigentlich? Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Was brauche ich, um eine gute Leistung, um ein gutes Ergebnis zu erzielen? Und das ist sehr wichtig.
Ja, und das würde ich sagen, ist das, dass ich einfach Zeit habe. Und ich kann ja auch nichts machen, wenn die Inspiration oder wenn ich unter Druck bin, dann werden die Bilder auch nichts. Deswegen kann ich fast immer keinen genauen Zeitpunkt sagen. Wenn ich manchmal früher fertig bin, dann freuen sich die Kunden immer und ich freue mich auch und dann ist es auch alles gut. Aber ich hätte trotzdem noch Zeit, 1-2 Monate oder wie auch immer. Und das bringt mir schon viel, dass die da den Druck einfach rausnehmen.
Ist das für dich dann auch so, dass dadurch, dass du Kunst machst und damit natürlich auch wirklich sozusagen instant auf dieses, hey, es muss fließen, angewiesen bist, auch für dich ein Mechanismus, dass du gar nicht erst in diese Falle reintappst? Also ich kenne zum Beispiel von mir selber, ich liebe meinen Job, ich liebe, was ich mache. Ja. Und gleichzeitig gibt es halt schon auch manchmal Tage, wo es viel ist. Ich glaube, das ist Teil unserer Gesellschaft einfach so. Das geht wahrscheinlich jedem so. Und dann kenne ich das, dass ich manchmal auch einfach nur noch am To-Do abarbeiten bin, anstatt diese Freude zu genießen. Und ich habe für mich wirklich so Rituale eingebaut in meinen Alltag, dass ich in dieser Freude bleibe und mir regelmäßig auch diese Frage stelle, hey, mache ich es gerade noch mit Freude?
Ja.
Also con gioia, italienisch für mit Freude, ist so mein, also steht ganz fest als Post-it auf meinem Laptop drauf. Aber ist Kunst für dich dann auch wie so ein eigenständiger Mechanismus, weil dir sofort sozusagen eine Rückkopplung gibt, so hey, gerade mache ich es nicht mehr mit Freude.
Ja, auf jeden Fall, weil dann funktioniert es nicht. Mhm. Und dann kann ich es auch nicht mehr machen. Da merke ich einfach, das wird auch dann nichts. Dann kann ich aufhören. Aber ich habe dann ja so viele andere Sachen, die ich dann noch machen kann, wo ich trotzdem irgendwie beschäftigt bin, sei es eben wie Marketing oder Kundenbeantwortung, dann mache ich dann das. Aber für mich ist ja auch die Kunst, also ich bin da völlig dann in meinem Flow drin. Für mich ist es dann auch Entspannung. Und deswegen bringt mir das auch allein in der Hinsicht, dass das meine Entspannung ist, das Kunstmachen, dabei Podcasts hören, Musik hören, ist das dann wiederum das, was mich runterbringt einfach.
Ja, und ist es dann auch so, dass du, weil gerade wenn du strukturiert bist, was ich glaube, das braucht es einfach, so dass du trotzdem in diese Flow und in die Entspannung reinkommst? Oder hättest du manchmal lieber so, boah, nö, heute eigentlich nicht, heute schlafe ich aus?
Ja, nein, obwohl es natürlich schon solche Tage gibt und da habe ich eben auch den Luxus, dann mache ich das auch so. Mhm. Das ist halt einfach das, wenn es halt wirklich heute nicht geht, dann halt nicht. Dann, weiß ich nicht, treffe ich mich mit einer Freundin in der Früh und gehe frühstücken und dann geht es am nächsten Tag umso besser.
Sehr
das
schön.
Ist natürlich auch, ja. Ja, muss auch mal sein, so, also glaube ich. Und es hätte auch, wie gesagt, dann nichts gebracht, hätte ich es einfach trotzdem gemacht, dann hätte ich das Bild danach wegschmeißen können wahrscheinlich, oder ist meine Erfahrung und deswegen ist es dann auch so.
Ja.
Das ist eben, wie gesagt, für mich auch die persönliche Freiheit, die einfach da mit schwingt und ja, einfach dann das Tolle an der Selbstständigkeit oder an dem Beruf Künstlerin dann auch ist.
Irre spannend. Gibt es denn jetzt eine Frage, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe, wo du aber gerne eine Antwort drauf geben würdest?
Nein, ich glaube jetzt eigentlich nicht.
Achtung, ich habe trotzdem noch eine. Und zwar auf deiner Webseite komme ich an deine Kunst.
Genau, da kommt man hauptsächlich an Prints, mhm, und über den Studentenkunstmarkt, wenn man meinen Namen sucht, Julia von Solemacher, kommt man an Originale und auch Prints. Und wenn ihr mir bei Instagram folgt, Julia von Solemacher, seht ihr auch immer, wenn es neue Werke online sind und so weiter. Es wird ungefähr so im Schnitt einmal im Monat. Und dann muss man schnell sein, weil die sind relativ schnell ausverkauft.
Ja, ich finde das immer so geil. Ich liebe auch deine Stories. So. Sie ist oben und dann kommt die nächste Story, sold, sold, sold. Und ich denke mir so, yes,
ja, you got it. Also ich bin immer überwältigt tatsächlich, wie schnell das dann immer geht. Also ich freue mich mega und bin jedes Mal vorher aufgeregt, wenn ich neue Bilder hochlade. Und ja, bis jetzt sind sie immer relativ schnell weg, ja.
Und für eine Auftragsarbeit schreibe ich dir dann einfach eine Message, entweder genau, über Webseite oder richtig, über Instagram, ja, und komme so mit dir in Kontakt.
Genau.
Und was ich noch dazu sagen möchte, ich hatte ja gerade die Ehre, einmal durchs Atelier zu gehen und das erste Bild da drin ist tatsächlich ein Print, ne?
Ja.
Auf Leinwand.
Genau. Und ganz neu.
Ich fand es total krass, weil ich hätte nicht... Also auf den ersten Blick hätte ich, und auch auf den zweiten nicht, vielleicht auf den dritten oder vierten, wenn ich es dann so irgendwie nochmal drüber fahre oder so.
Ja, genau,
ich hätte nicht erkannt, dass es ein Print ist. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Ja.
Und es ist noch so voll schön gerahmt. Also auch das ist so eine Möglichkeit wahrscheinlich dann für ein bisschen schmaleren Geldbeutel.
Genau.
Um trotzdem deine Kunst zu Hause zu haben.
Und wer mal in München ist, kann auch in die Hotels schauen. Da hängen eben auch Prints und Originale, also Prints auf Leinwände, kann man sich das anschauen und...
Ja, voll gut, dass du das gerade nochmal sagst.
Genau, kann man dann auch vor Ort eben erstehen.
Sehr schön. Ja, danke dir für deine Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht.
Total.
Wir gehen zusammen ins Museum.
Auf jeden Fall.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.